Let's talk about six. Eine Winter Day, Hockey O'Clock, Original Series.
Winter Day, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Wie schnell doch eine Woche vergeht. Teil 2, der Winter Day Hockey O'Clock Original Series. Let's talk about 6. Die große, die ikonische Nummer 6 der Vienna Capitals, Raphael Rotter. Sitzt mal einmal mehr gegenüber, Raphael. Schön, dass du nach dem XXL-Start in diese Serie, nach einer Stunde und 45 Minuten über Fortier Canton Rotter, immer noch die Zeit findest, ein klein wenig mit mir über Eishockey zu plaudern.
Ja, ich bin happy. Könnt wochenlang so weitergehen.
Auch Zeit deiner Karriere hat es ein klein wenig so gewirkt, dass du wie ein Duracell-Häschen bist. Einmal aufziehen und das hört dann nicht mehr auf zu arbeiten, in diesem Fall zu schnattern. Und da bin ich da extrem verbunden darüber. Ich habe es ganz am Anfang dieser Serie schon erwähnt. Das ist eine Serie über Episoden deiner Karriere, vielleicht auch nicht immer hundertprozentig treffsicher, und manchmal werden wir auch vom Gesprächspfad, den ich mir überlegt habe, abkommen. Wenn eine Folge dafür prädestiniert ist, dann wahrscheinlich eh diese hier, weil ich deine Karriere auch als Achterbahnfahrt bezeichnet habe, mit Höhen und auch vielen Tiefen, kommen wir nicht umhin, über Verletzungen zu sprechen. Nicht nur körperliche, sondern auch psychische. Und diese Folge könnte vielleicht etwas dunkler werden. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Kann aber vielleicht auch als Lehrbeispiel dienen für viele aspirierende Cracks, Nachwuchsspielerinnen, Spieler, wie man sich auch mit solchen Rückschlägen befasst, wie man sich von solchen Rückschlägen zurückkämpft. Und habe einfach nur mal gedacht, lass uns mal die Krankenakte des Raphael Rotter öffnen. Was sind Verletzungen, die im Laufe deiner Karriere, deiner langen und erfolgreichen Karriere passiert sind?
Boah, da müssen wir noch ein paar Episoden machen, glaube ich. Da gibt es einige. Also, es hat alles begonnen mit meiner Verletzung. Also, ich kann mich noch erinnern, damals, ich habe in der Jugend, damals, ich glaube in der U14, U16, ich glaube Schüler war es, oder ich habe raufgespielt, Jugend, habe ich mit einem Gips gespielt, den habe ich mal abgeschnitten damals, haben wir gegen Villach gespielt und habe mit einem abgeschnittenen Gips und mit einem Handschuh gespielt. Aber das war die eine Verletzung, an die ich mich noch erinnern kann, bevor meine professionelle Karriere begonnen hat. Die schlimmste Verletzung und die schon, glaube ich, auch wegweisend war. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn es die Verletzung nicht gegeben hätte, der NHL-Star geworden wäre. Ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. Aber sie hat mich auf jeden Fall ziemlich eingeschränkt. Das war nach meinem zweiten Jahr in Kanada, in der OHL bei Gulf Storm, habe ich mir im Sommertraining bei Aufwärmsprüngen das Sprunggelenk gebrochen. Und in dem Sommer war ich schon eingeladen zu einem Camp einer EHL-Mannschaft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo, wer, aber da wäre ich eingeladen gewesen und da habe ich mir dann das Sprunggelenk gebrochen. Damals hatte ich auch schon eine Unfallversicherung, alles drum und dran, aber das war meine erste schlimme Verletzung und ich war ganz normal im Krankenhaus, 0815 Röntgen, ja, Sprunggelenksbruch, Gips, 6 Wochen. Ja, nach den 6 Wochen bin ich aus dem Gips raus und konnte nicht auftreten. Natürlich war ich damals... Das war meine erste schlimme Verletzung. Ich wusste damals noch nicht, wie man damit umgeht. Macht man gleich ein CT. einem R schaut man sich das Ganze besser an. Vielleicht sind Bänderverletzungen auch vorhanden. Ich war sozusagen ein Rookie in Verletzungen, hatte keine Ahnung. Konnte, wie gesagt, nach den 6 Wochen gar nicht gehen. Die Saison in Kanada hat aber dann 4 Wochen später schon begonnen. Bin nach Kanada geflogen, konnte kaum gehen und in Kanada natürlich haben sie dann sofort ein CT gemacht und da hat man gesehen, dass halt alle 3 Bänder, die Hauptbänder im Sprunggelenk, gerissen sind und von den 3 Bändern waren 2 noch nicht zusammengeheilt und ich hatte einen Knorpelschaden im Sprunggelenk links. Die Saison hat aber 4 Wochen später begonnen, Trainingslager hat dann schon begonnen. Ich musste dann im Trainingslager, konnte mich dann noch schonen in Kanada, musste nicht aufs Eis gehen, was natürlich geholfen hat, dass die Bänder zusammengewachsen sind. Nur war der Knorpelschaden eben da. Ich hätte mich operieren lassen können vor der Saison, wäre aber die ganze Saison ausgefallen oder den Großteil der Saison. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man das tapen kann, muss ich halt mit der Verletzung das Ganze erspielen, was ich auch gemacht habe. Habe wirklich abseits des Eises nur herumgehumpelt, konnte nicht laufen am Eis, da auch in der Junior League drüben in der OHL eben, das ist ein bisschen wie so eine kleine NHL ist, du hast genügend Betreuer, ein super Ärzteteam, einen Masseur, Physiotherapeuten, einen Arzt, der bei jedem Spiel dabei ist, bei jedem Training dabei ist, wurde ich dementsprechend perfekt getapt, damit ich eben am Eis agieren konnte. Sobald ich aus dem Schuh draußen war, hat man mich nicht mehr wiedererkannt und musste ich herumhumpeln. Das habe ich ein ganzes Jahr mitgeschleppt. Hat mich natürlich auch beeinflusst am Eis, meine Leistung auf jeden Fall. Und musste nach dem Jahr eben den Knorpelschaden beheben. Das heißt, man braucht eine große OP. Damit war eigentlich meine Karriere in Nordamerika zu Ende.
Aber weißt du, das Absurde ist, in dieser letzten Junior-Saison hast du trotzdem immer noch hervorragend gepunktet. 68 Regular-Season-Spiele, 59 Punkte, 10 Playoff-Spiele, 10 Punkte. Also allein beim Blick auf die Zahlen würde man nie merken, dass du mit so einer schweren Verletzung 78 Spiele durchgebissen hast.
Ja, also ich war immer schon ein Beißer, aber ja, ich wusste das ja vor der Saison und ich bin da mental schon ziemlich stark und man gibt man da ein gewisses Commitment auch der Mannschaft ab und sagt, okay, da beißt man jetzt rein. Und man muss auch abrufen, also versuchen, so gut wie möglich abzurufen. Und das bin ich eingegangen. Das stehe ich auch für mein Wort dann da und das muss man da durchziehen, sonst lässt man ja die ganze Mannschaft, glaube ich, finde ich, hängen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube schon, also wie schon erwähnt, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt ein super Star in Nordamerika geworden wäre, aber es hat mich auf jeden Fall beeinflusst am Eis. Also ich habe damals auch natürlich in meinem 3. Jahr in Kanada in der ersten Linie gespielt, im ersten Powerplay gespielt, deswegen auch die Punkte erreicht habe. Ich war Captain auch noch dazu, aber natürlich wäre das alles noch besser gegangen, wenn ich auf jeden Fall fit geworden wäre, 100%ig. Nichtsdestotrotz hatte ich eine super schöne Karriere in Kanada, ein super schönes letztes Jahr und habe dann leider die OP machen müssen und die habe ich in Österreich gemacht. Und das war eine ziemlich komplizierte OP, weil ich natürlich einen Knorpelschaden hatte, der jetzt schon ein Jahr fällig war und sich natürlich nicht verbessert hat und wurde in Kärnten operiert. Damals noch in Althofen dann in die physikalische Physiotherapie geschickt worden war und damals war das dort der Standort für die Red Bull Sportler, der Morgenstern war dort, das war so, da kamen alle Stars, österreichische Sportlerstars hin, um sich vorzubereiten.
Und Thomas Morgenstern so, du bist doch Raphael Rotter.
Damals, glaube ich, war das eher umgekehrt. Genau. Also ich war einfach happy, dass ich dort sein durfte und dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Und dort war ich dann 2 Monate. Also 4, 5, 6 Wochen nach meiner OP bin ich nach Kärnten gefahren zu Reha und habe aus 4 Wochen verlängert 8 Wochen und bin dann wirklich nach den 8 Wochen topfit dort rausgegangen. Natürlich bin noch immer eingeschränkt in meinem linken Sprunggelenk um einiges, aber ich konnte alles machen, ich konnte laufen, ich konnte alles wieder machen, war topfit, habe dann in dem Sommer noch bei den Capitals unterschrieben. Und nicht in Salzburg, weil ich einfach nach Hause kommen wollte. Und in meinem ersten Jahr bei den Caps haben die sich extrem gentlemanhaft auch verhalten und mir die Zeit auch gegeben, weil ich bin dann später in der Saison gestanden wegen meinem Sprunglingsbruch und trotzdem gesagt, wir unterschreiben dich auch wegen der Verletzung. Sehr dankbar und habe dann in die Saison starten dürfen. Das war wirklich so eine Verletzung, die schon ein Wegweiser für meine Karriere war. Ja, und dann war glaube ich, eine Zeit lang einmal ruhig bis zu meinem Kreuzbandriss gegen Znaim. Das war der erste Kreuzbandriss, den ich hatte. Auch nicht einfach natürlich. Kreuzbandriss immer 8 Monate, 9 Monate fix out, das heißt Season-Ending. Verletzung, weiß man, vor allem im Eishockey. Ja, und dann folgen andere Verletzungen. Handgelenk, Disc eingerissen, Fingerbruch, Tossi 2 links und rechts auf den Schultern, Wadenbeinbruch, Sprunggelenk, noch 3-mal gebrochen in meiner Karriere, das gleiche links, dann wieder Kreuzbandriss am selben Bein, als ich mir das Kreuzband schon gerissen habe. Dann Seitenband, beide Seitenbänder schon eingerissen, links und rechts. Beide Innenbänder eingerissen, links und rechts. Dann Meniskusriss rechts, Meniskus links, Riss links. Ja, dann kommen 2 Gehirnerschütterungen dazu. was haben wir dann noch da im Repertoire? Ja, Nähte, das gehört nicht zu Verletzungen, finde ich dazu. Das gehört im Package dazu, wenn man Eishockey-Spieler ist, dass man hin und wieder mal genäht wird. Das ist ganz normal, das will ich jetzt gar nicht als Verletzung nennen. Nase gebrochen 3-mal in meiner Karriere. Lippe komplett aufgerissen, das war schmerzhaft, darum erwähne ich es auch. Dann letztes Jahr in Kitzbühel, falls die Pulsschlagader links aufgerissen, wegen Spieler, der auf mein Handgelenk draufgestiegen ist. Das war nicht wirklich schmerzhaft, das war einfach sehr erschreckend, das Ganze. Was haben wir noch? Noch eine haben wir. Noch irgendwas vergesse ich, glaube ich. Nein, das ist so. Ja, und jetzt schlussendlich, ich hatte schon 2 Bandscheibenvorfälle in meiner Karriere. Und ich glaube, nach meiner Art und Weise, auch wie ich spiele und natürlich auch nicht die längsten Schläge habe, vielleicht das auch noch dazu. Ja, einfach Bandscheibenprobleme und jetzt löst sich die eine Bandscheibe auf. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, also es ist eigentlich der Grund, warum ich aufhören muss, weil sich das ist nur operabel zu beheben und das will ich im Moment nicht riskieren, haben ja auch alle Doktoren gesagt. Das könnte sich in den nächsten 1-2 Tagen legen mit der Bandscheibe, nun muss ich dich jetzt mal auflösen. Und da ist so ein Druck immer auf meinem Rücken, eben auf dieser Bandscheibe und dadurch, dass sie noch nicht aufgelöst ist, ist beim Spiel und bei den Drehbewegungen berühren sich die Bandscheiben immer und es kommt immer zu einer Reaktion und ich habe immer eine Infektion oder wie sagt man, eine Flüssigkeit drinnen, weil die Bandscheiben aneinander reiben und das schmerzt total. Darum, ja, bin ich jetzt da, wo ich bin und sitze da mit dir und rede über meine Karriere und gehe jetzt ins Trainergeschehen ein.
Es war so meine klitzekleine Hoffnung, diese Winter Day Hockey O'Clock Original Series mit einem noch aktiven Profi durchzuführen. Du wärst der Erste gewesen, in diesem Fall so knapp daran vorbeigeschrammt wie noch nie, weil alle anderen, denen diese hoffentlich auch Ehre bisher widerfahren ist, dann schon länger die Stiefel an den Nagel gehängt hatten. Und wir befinden uns jetzt gleich einmal bei der 15-Minuten-Marke dieses Gesprächs. Und du hast in Wahrheit nur aufgezählt, was dich alles in deiner Karriere gepeinigt hat. Und da merkt man dann auch mal, was für ein entbehrungsreicher Job jener des Eishockey-Profis ist. Und vor ein paar Monaten einen Artikel gelesen über Carey Price und Shea Weber, zwei Aushängeschilder, auch der Montreal Canadiens, vor allem bei ihrem letzten Stanley Cup Run, die alles für diese Finalteilnahme geopfert hatten, obwohl die Wehwehchen bei Shea Weber schon mannigfaltig waren. Carey Price mit vielen Problemen, die ihn teilweise dann auch in die Alkoholabhängigkeit getrieben haben. Da merkt man erst einmal, was diese Leute alles riskieren und auch aufs Spiel setzen, um letztlich ein Spiel zu spielen, mit dem sie schon Geld machen. Aber die Frage ist auch bei dir, war es das wert?
Ja, also zuerst, ich glaube auch bei den Herrschaften, die du erwähnt hast, ich glaube, das sind halt die schweren Verletzungen, die anderen Sachen, die man, mit denen man leben muss, auch beim Eishockey, wie Prellungen, solche Sachen, die sind da ja gar nicht einmal erwähnt. Oder einen Schuss zu blocken, der fast oft mehr wehtut als eigentlich ein Bruch, das wird alles nicht erwähnt. Oder ich meine, das könnte ich schon noch erwähnen, ist ziemlich lustig. Ich hatte auch einen Hodenriss gegen Salzburg und musste mal meinen Hoden zusammennehmen. Ich meine, das ist ja, ich meine, das muss man schon erwähnen, das ist ja schon brutal.
Also Dinge diese passieren.
Diese Sachen
natürliche Frage, gar nicht. Natürliche Frage, nachdem du in Teil 1 von Gerhard Schiffauer vorgeworfen bekommen hast, hättest du den Helm richtig getragen, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen.
Ja, das habe ich gedacht, dass die Frage jetzt kommt, bitte.
Hast du denn ein Suspensorium getragen?
Nein, habe ich nicht.
Hast du danach ein Suspensorium getragen?
Habe ich schon. Für 4 Wochen. Das sind,
no risk, no pain.
Ja, richtig. Selbst schuld, auf jeden Fall. Und das wurde mir auch vorgeworfen. Und es war auch jeder krantig, auch in der Organisation. Aber man sieht dann nicht, finde ich, dass es lustig ist, habe ich mir selbst vorzuwerfen, trage keinen Schutz. Aber man sieht da nicht, dass ein 36-Jähriger sich vor einem One-Timer wirft, wissenderweise keinen Eierdeckel zu tragen, dass er dort getroffen wird. Und das sagt man nicht vielleicht einmal irgendwann einmal so, boah, fände ich eigentlich cool, natürlich dumm von dir, dass du keinen Eierdeckel tragst, aber trotzdem cool, dass du dich da reinwirfst. Das vergessen halt dann manchmal die Leute. Nichtsdestotrotz, der Hoden lebt wieder.
Das ist gut zu wissen. Es wäre sehr auch im österreichischen Eishockey-Sinne, wenn diese Gene weitergegeben werden und dann potenziell auch vervielfältigt werden. Das steht in den Sternen und will da dich auch zu nichts bewegen, aber solltest du Fortpflanzungsgedanken hegen, die grundsätzlich nur zu. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen mehr Raphael Rotter. Die Frage war, war es das wert?
Es kommt im Package, glaube ich, dazu. Die Frage stellt sich gar nicht. Ich finde, das gehört einfach dazu, zu einem Hockeyspieler. Man kann nicht einmal so mit Schildern auf dem Körper sagen, na, bitte heute keinen Schuss dort hin oder keinen Check auf die rechte Schulter. Das trägt man mit, sobald man unterschreibt. Und das sollte man auch leben. Und genießen ist auf jeden Fall das falsche Wort, aber no pain, no gain. Klingt zwar komplett blödsinnig, aber ja, jede Verletzung, natürlich manche Verletzungen sind so schlimm, wenn ich denke, nicht Verletzung, es gibt Verletzungen, die sind so schlimm und es passieren so schlimme Sachen. Ich meine, wir haben über den Daniel Welser letzte Woche schon geredet und was dem passiert ist, zu Hause, abseits des Eises, ob das jetzt mit dem Eishockey zu tun gehabt hat oder nicht, weiß man nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber das sind schreckliche Dinge. Und da überlegst du dir, oder wenn du ins Krankenhaus gehst und du schaust in ein 4- oder 6-Bettzimmer rein und da liegt ein Typ drinnen, der vielleicht 6 Monate lang drin liegt und fährt dann mit dem Rollstuhl raus und kann nie wieder gehen.
Oder Adam Johnson in der Elite Ice Hockey League vergangene Saison.
So ist es. Ich meine, das sind Dinge. Natürlich darfst du dich nicht vergleichen mit solchen Dingen. Aber ich trotzdem, wenn ich mir jetzt was gebrochen habe, wenn ich jetzt einen Kreuzbandriss habe, ich denke an solche Dinge und denke mir, fuck, es könnte so viel schlimmer sein. Natürlich ist das kein Barometer, an dem du dich festhalten musst. Es kann immer schlimmer sein. Aber trotzdem, das wächst wieder zusammen. Und das schlimmste Fall, okay, ich kann jetzt nicht mehr Eishockey spielen, was tragisch ist. Und ich wäre so traurig, weil das mein Leben ist und weil ich es liebe, Eishockey zu spielen. Aber es gibt auch ein Leben danach. Und wenn ich nicht Eishockey spielen kann, dafür aber gehen kann und hoffentlich mit meinen Kindern in der Zukunft Zeit verbringen kann und spazieren gehen kann und mit meinen Eltern essen gehen kann und mich um meine Eltern kümmern kann. Leute, das ist tausendmal wichtiger, als in einem Spiel ein Tor oder ein Assist zu schießen oder was auch immer. Und das habe ich mir immer vorgehalten und habe das immer gedacht. Und es hilft doch nicht, glaube ich, dann zu sagen, okay, hätte ich das getragen, hätte ich nicht diese Bewegung gemacht, hätte ich mich besser aufgewärmt. Hast du nicht. Es ist passiert. Es ist abgehakt. Man kann hineinfressen und man macht's auch. Sorry, weil es menschlich ist. Aber es nützt nichts. Man kann daraus lernen. Viele lernen nicht daraus. Ich auch nicht. Ich mache viele Fehler noch immer jetzt. Aber es ist menschlich und es ist okay. Man muss, glaube ich, mit sich selber leichter umgehen, nicht zu streng sein, so einen gewissen Mittelgrad finden, das ist ganz wichtig. Und ich habe jedes Mal gedacht, okay, jetzt bin ich verletzt, jetzt wird mich jeder vielleicht abschreiben wollen, nicht wollen, aber ich denke, okay, der wird, und das habe ich als Motivation genommen und gesagt, okay, das wird nicht so sein. Und eigentlich ist mir egal, was andere Leute denken, aber für mich selber, es ist einfach ein Test als Profi. Du willst das Beste aus dir rausholen und mental willst du natürlich auch wachsen. Und Verletzungen kitzeln alles raus bei dir. Ich war zumindest bei mir der Fall. Und nach den ersten 3, 4 wusste ich dann schon, was wieder los ist. Natürlich, meine Eltern bemuttern mich jedes Mal, wenn etwas gebrochen ist. Ich glaube, die Welt geht unter. Natürlich ist es tragisch, wenn ich da so spielen kann. Also das, aber ich habe einen gebrochenen Haxen oder eine gebrochene Sprunggelenk. Ja, aber das Leben geht weiter. Ich kann noch immer atmen. Es ist alles okay. Und ihr werdet sehen, ich werde so gut wie möglich an mir arbeiten und versuchen, so gut wie möglich zurückzukommen und stärker zurückzukommen, weil ich einfach zeigen will, wie mental stark ich bin und wie charakterlich stark ich bin. Und das formt auch einen Spieler.
Ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um mit dem Kapitel physische Verletzungen erstmal abzuschließen. Und ich glaube, die Zahl der Verletzungen, die würde den Rahmen eines T-Shirt-Drucks wahrscheinlich sprengen. Deswegen sind auf dem exklusiven Winter Day Hockey O'Clock Legenden-T-Shirt, das anlässlich dieser Serie gedruckt worden ist, in einer limitierten Auflage von 100 Stück, auch nur in Anführungszeichen deine Tore, Assists und Punkte aufgeführt. Ja. Die Verletzungen, da wäre schon jede Menge dann auch zu drucken gewesen. Diese T-Shirts, die gibt's in jeder Folge von Let's Talk About Six zu gewinnen. 5 Stück an der Zahl. Jetzt in einer kurzen Pause die Ohrenspitzen, wer so eines dieser limitierten Legenden-Shirts haben möchte. Und dann sind wir zurück bei Let's Talk About Six, einer Winter Day Hockey O'Clock Original Series. Winter Day Hockey O'Clock.
In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About Six gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Wie viele Spiele mit Guelph hat Raphael Rotter in seinem letzten Jahr in der Ontario Hockey League trotz seiner Verletzung insgesamt absolviert? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock 101@gmail.com. Das ist Hockey O'Clock 101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts.
Win Today Hockey O'Clock.
Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück bei einer Win Today Hockey O'Clock Original Series. Let's talk about Six. Raphael Rotter, die große Sechs, der Spuso Vienna Capitals, auch weiterhin Gast im Talk in Teil 2 von insgesamt natürlich 6. Haben wir begonnen, über Verletzungen zu sprechen. Jetzt sind die physischen Verletzungen natürlich die offensichtlichen. Gab es auch psychische Verletzungen in deiner Karriere? Zurückweisungen, Dinge, die dir mental wehgetan haben?
Boah. Also auf die Frage habe ich jetzt nicht so eingestellt. Aber ja, also bestimmt, ich muss jetzt nur... Ja, also ich kann mich erinnern, das erste Mal, also ich war immer schon ein kleinerer Spieler. Ich habe einen mosaischen Glauben, ich komme aus dem Judentum, ich bin Jude. Und das war schon auch in meiner Jugend ein bisschen auch immer, natürlich wenn man jünger ist, sagt man Dinge, die man nicht weiß, hört man Dinge. Und wurde schon konfrontiert beim Eishockey, auch mit dem Judentum in der Jugend. Das hat mich oft sehr verletzt. Das ist eigentlich das Einzige, was mich verletzt hat. Die Größe hat mich eigentlich nie verletzt. Also das ist, ja, damit bin ich so, habe ich gut umgehen können. Aber das hat mich immer sehr verletzt, schon immer. Das weiß man auch, das wusste man auch damals. Meine guten Freunde wissen das jetzt auch noch. Aber das war schon ein bisschen ein Thema. Da bin ich auch früher ausgezuckt in der Jugend beim Spielen, wenn Leute da etwas gesagt haben. Dann in meiner Profikarriere hat das überhaupt total gestoppt. Wurde ich nie konfrontiert, außer einmal letztes Jahr kurz gegen Lustenau. Aber der Bursche, der das gesagt hat, wir haben uns dann auch unterhalten. Es war nichts böse gemeint und es ist auch ein bisschen, ich habe das ein bisschen explodieren lassen und er hat sich auch gleich entschuldigt. Also es war nicht zu erwähnen eigentlich.
Und trotzdem
sehr viel draus gemacht.
Finde ich persönlich das total okay, dass es eine Null-Toleranz-Politik auf den Seiten der Liga gibt.
So sollte es so sein. So sollte es. Finde ich auch super, genau. Und sonst das erste Mal richtig war so zweite Liga in Wien. Da hat der Andi Nödel damals, ich habe in der Jugend gespielt, beim C Wien damals, oder WV, da haben sie in der zweiten Liga zum ersten Mal gespielt und der Andi Nödel wurde in die erste geholt. Und ich wurde nicht in die erste geholt, weil sie gesagt haben, dass ich körperlich noch zu schwach bin. Und da war ich schon ein bisschen, da habe ich mir gedacht, okay, what the fuck, ich meine, die Jugendliga habe ich damals... darf ich schon sagen, ziemlich zerschossen und auch dominiert mit meinen, ich glaube, 15 Jahren damals, ich bin in der Jugend gespielt mit 14. Und dann hat der Andi eben, gleich ein Jahr, der Andi Nödel, in der ersten mitspielen dürfen und ich dann nicht. Und dann, damals war der Michi Malek Trainer, ein super Trainer und ein super Typ, den ich jetzt noch total schätze. Nicht super kenne, aber... wir sind schon befreundet und wenn ich ihn sehe, freue ich mich immer total, er auch. Wir haben totalen Respekt voneinander und ich habe ihm vieles zu verdanken. Und nach den ersten zwei, drei Spielen vom WV dann in der zweiten Liga oder Vorbereitungsspielen sogar nur, ist er dann zu mir gegangen und hat gesagt, ja, dass ich mittrainieren kann und mitspielen kann. Und dann habe ich mittrainiert und mitgespielt, ich habe Vorbereitungsspiel auch. Und dann ist er zu mir hergegangen und hat auch gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich dich nicht gleich aufgeholt habe und dass ich mir das gedacht habe, dass das vielleicht zu viel für dich wäre. Was natürlich, eigentlich wollte er, glaube ich, mich nur beschützen, weil er weiß wahrscheinlich, dass ich ein Talent war und er wollte mich einfach nicht da ins offene Feuer laufen lassen, was eigentlich eh nett ist. Und ich wurde halt eingeschnappt, bin natürlich mit 16, weiß nicht, wie du damit umgehen sollst, habe mich dann im ersten Pflichtspiel gleich spielen lassen im Eröffnungsspiel und das war so das erste Mal, wo ich ein bisschen beleidigt war. Muss ich sagen. Ich bin auch ein Typ, ich hasse es, wenn ich selbst Ausreden habe. Wenn ich sage, okay, das geht nicht, weil, oder das ist so, weil das will ich nicht. Und dafür mache ich auch alles. Dafür habe ich so hart gearbeitet an mir, in der Kraftkurve oder jetzt am Eis. Und weil ich keine Ausnahme haben will. Wenn derjenige vor mir spielt, dann soll es einen Grund haben. Und das kann man mir offen und ehrlich sagen. Und wenn ich wenn das auch nicht der Fall ist, wenn ich es anders sehe, dann sehe ich es anders, aber manchmal muss man es auch einfach akzeptieren. Und in meiner Karriere, muss ich ehrlich sagen, hatte ich Glück, weil ich war nie wirklich enttäuscht. Ich war dann, also aus solchen Gründen, ich war dann bei Olympia, war dann das Nächste, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also wir hatten die Qualifikation geschafft, damals eben in Deutschland, gegen Deutschland, dieses riesen Miracle, dass wir uns eben für Sochi qualifizieren. Und wir hatten damals eine super coole Mannschaft, wir haben uns alle cool verstanden und wir haben eigentlich damals gesagt, okay, die Mannschaft fährt. Die Mannschaft fährt hin. Weil es waren noch ein paar Plätze offen, da kommen dann die Stars dazu, wie der Wanek und ich glaube, der Michi ist da noch dazugekommen und der Michi Grabner, nicht der Michi Raffel, der Michi Raffel war damals noch in Österreich. Genau, und die waren auf dem DEC-Platz, aber sonst ändert sich nicht viel an der Mannschaft. Das war eigentlich ausgemacht zwischen der Mannschaft. Ja, und dann wurde der Markus, der Beintner, der Dominik Heinrich und ich eben noch von Sochi nach Hause geschickt. Dann. Und das war schon, ich meine, ich habe mich dann schon damit befasst und habe auch damit umgehen können, aber anfangs, wie ich das gehört habe, dass ich nur als Trainingsspieler hinfliege, war schon verletzend, weil vor allem, da muss ich auch dem Markus Beintner ein riesen Lob aussprechen, weil er war eigentlich der Grund in der Quali, warum sie sich qualifiziert haben, weil er eine unglaubliche Quali gespielt hat in deinem Spiel und auch das entscheidende Tor geschossen hat. Und ich war da zwar nur Mitläufer, aber ich war auch dabei. Und dass man dann uns drei nicht mitnimmt, da war ich schon ziemlich eingeschnappt und traurig, weil mein Olympia, hallo, Sochi, da nicht mitzuspielen, wer ist da nicht traurig? Ja? Das war schon sehr traurig. Und dann gab es nicht, gab es eigentlich nicht mehr irgendwas Großartiges. Ich bin nur ein Typ, ich schätze alles sehr, was man für mich macht und vergesse die Leute nicht, die Sachen für mich machen. Und in meiner Karriere hat mich schon ein bisschen ein bisschen verletzt, schon spürbar auch verletzt, einfach wie manchmal gewisse Leute im Verein mit mir umgegangen sind. Und das hat mich eigentlich verletzt, ja, schon, muss ich sagen. Das verletzt mich heute noch, wenn ich daran nachdenke. Ist das total traurig und das hat überhaupt nichts mit, also da lasse ich den Herrn Hans Schmidt komplett außen vor, der hat überhaupt nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil, denn Herrn Hans Schmidt habe ich in Wien alles zu verdanken und die Wiener Capitals haben den Herrn Hans Schmidt alles zu verdanken, weil er einfach alles möglich gemacht hat, auch für mich. Aber da ging es um andere Personen und das finde ich halt total schade. Und jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, ist es noch immer sehr, ja, schon sehr traurig, gewisse Sachen über die Jahre, ja.
Bis zum gewissen Grad ist das, so fühlt es sich auch an, ein klein wenig Therapiestunde, weil du einerseits ins Reden kommst und andererseits auch einmal mehr Vorbild bist, wie offen du über bestimmte Dinge sprichst. Ich glaube, da eignet sich der Zeitpunkt perfekt dazu. Und ein klein wenig hast du es auch schon angerissen, eine überfällige Huldigung dir auch einmal mehr zuteil werden zu lassen. Sind Teil 1 schon angesprochen, dass ich versucht habe, die Winter Day Hockey Clock Storytelling All-Stars antanzen zu lassen. Gerd Brasker ist diesem Aufruf natürlich gefolgt und auch Markus Peintner. Und der hat in einem sehr langen, sehr lustigen, aber dann eben auch klein wenig nachdenklich stimmenden Statement viele Dinge über die Person Raphael Rotter mitgebracht. Würde vorschlagen, wir hören uns mal an, was Markus Pinten erinnert, wie er sich erinnert, wie er es auch erzählt und plaudern dann ein klein wenig darüber.
Hallo Martin, ein paar kurze Worte und Geschichten natürlich über Raffi Rotter, eine absolute Eishockey-Legende in Österreich. Ich glaube, den Rotter kennt jeder und ein Großteil, beziehungsweise alle, die ihn besser kennen oder ihn auch nur ein wenig kennen, die lieben ihn. Einfach ein Typ, den man gern hat, der sehr, sehr lustig ist, sehr viel positive Energie mitbringt, der nicht nur einen extremen Einsatz zeigt am Eis, sondern auch im Kraftraum und nicht nur das, sondern er versucht immer wieder motivierte Mitspieler mitzuziehen, schaut auch auf junge Spieler. Ich glaube, da kann man nur den Hut davor ziehen. Solche Spieler hat jeder gern in der Mannschaft und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Mannschaft, nicht nur individuell auf einen selber schauen, sondern ihm war auch immer das Gesamtbild wichtig. Ich kenne Raffi Rotter natürlich schon länger. Ich habe lange Zeit gegen ihn spielen dürfen oder eher müssen. Die Linie mit dem Fortier, gerade da und mit dem Raffi war natürlich ein Wahnsinn. So sehr man es gehasst hat, gegen diese Linie zu spielen, insgeheim habe ich immer gehofft, vielleicht schaffe ich es ja mal, irgendwann einmal mit dem Raffi zusammen zu spielen. Ja, im Nationalteam hat es eigentlich sehr lange nicht geklappt mit einer Linie mit ihm. Bei der Olympia-Quali in Bittingheim haben wir uns 5-6 Tage davor getroffen und war eigentlich relativ witzig, weil der Manny Viveiros, der Headcoach damals, eine Linie zusammengestellt hat als vierte Linie, die sie eigentlich gar nicht gekannt hat. Dort war der Danny Oberkofler in der Mitte. Dann haben wir den Raffi Rotter und mich auf der Seite gehabt. Das hat für uns eigentlich von Tag 1 an extrem gut geklappt. Wir haben sofort eine Verbindung aufgebaut. Wir haben uns extrem gut verstanden, auch außerhalb des Eises. Und nachdem wir relativ wenig Vorbereitungszeit gehabt haben, haben wir auch gar nicht allzu viel Zeit gehabt. Es hat einfach Klick gemacht. Das kann man, glaube ich, auch nicht planen. Wir sind dann wirklich als vierte Linie eingestartet. Wir sollen Energie bringen und vor allem defensiv gut stehen. Wir haben aber noch viel mehr gemacht. Es hat vom ersten Tag an, vom ersten Spiel an sehr gut geklappt. Wir haben auch, was die Produktivität angeht, haben wir der Mannschaft helfen können. Wir haben auf einmal, weil wir, glaube ich, auch eine gute Chemie in der Linie gehabt haben, haben wir auf einmal auch Bauplätzeit gekriegt. Da kann ich mich noch gut erinnern, wo der Mario Altmann, der Alzi von der blauen Linie, von seinem Office, das Tor gemacht hat. Ich glaube, das war im ersten Spiel gegen die Holländer. Und so hat sich das eigentlich immer gesteigert, bis halt zum letzten Spiel gegen Deutschland, wo wir dann auch dieses 2-2, beziehungsweise dieses Unentschieden geholt haben. Das war eine extrem schöne Erfahrung für mich, weil man als vierte Linie oft den Respekt nicht so bekommt. Aber mit dem Danny Oberkofler als Gehirn der Linie, mit dem Raffi Rotter, der sehr, sehr kreativ war, der die Mitspieler besser gemacht hat und ich auf der Seite, der eigentlich geschaut hat, dass ich nicht im Weg stehe und dass ich ein bisschen Platz mache für die Jungs. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil es einfach ganz was Spezielles, ich glaube gar nicht, dass man das so richtig erklären kann, was der Raffi für eine Energie nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in eine Linie bringt. Er macht seine Mitspieler besser und von dem her war das ein guter Start eigentlich für uns, nachdem wir das erste Mal zusammengespielt haben in einer Linie und schlussendlich auch extrem viel Eiszeit gekriegt haben. Untypisch für eine vierte Linie war das schlussendlich auch ein sehr erfolgreiches Turnier mit der Qualifikation für die Olympiade. Ja, von dem her kann eigentlich Eishockey-Tennis nur positive Sachen sagen. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Wir sind dann noch ein Jahr später mit nach Sochi geflogen. Wir waren aber nur noch Practice Players. Das heißt, wir haben dort anwesend sein dürfen. Wir haben die ersten paar Tage mittrainieren dürfen. Ein Testspiel gegen Slowenien haben wir noch bestritten. Und sobald die NHL-Spieler kommen, sind der Raffi, der Henke, der Heinrich und ich haben geschickt worden. Und natürlich, ich glaube, das kann man so offen sagen, am letzten Tag haben wir natürlich die Sochi-Nacht zum Tag gemacht. Also dort waren wir ein bisschen länger unterwegs und sind wir nachher direkt zum Flughafen gefahren. Dann sind wir nach Wien geflogen und ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich tun soll. Und dann ist die Reise gleich weitergegangen mit einer Übernachtung beim Raffi Rotter mit dazugehöriger Nacht in Wien. Von dem her haben wir das ausgenutzt, obwohl wir enttäuscht waren, sauer waren. Natürlich, als Sportler will man immer dabei sein. Haben wir noch trotzdem 2-3 Tage gehabt zum Abschalten und auf andere Gedanken kommen. Und dort hat man natürlich der Raffi Rotter sehr, sehr weiterhelfen können. Also auch das ist eine schöne Geschichte, auch wenn es eine der schlimmsten Stunden für mich war, war ich trotzdem froh, dass ich bis zum gewissen Grad die Zeit noch trotzdem mit dem Raffi Rotter verbringen konnte. Nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Mensch, noch einmal eine Legende und ein Mensch, der für viele Leute, die ihn besser kennen, ein Vorbild ist. Ich ziehe den Hut vom Raffi, weil er natürlich auch durch sehr viele Verletzungen durchgegangen ist und irgendwie vom Gefühl her immer noch stärker zurückgekommen ist. Da braucht es schon nicht nur eine mentale Stärke, sondern eine extreme Disziplin, weil irgendwo, und das ist menschlich, denkt man ans Aufgeben, man kann einfach die letzten 5% nicht mehr geben. Das war nie ein Thema beim Raffi. Der hat immer nicht 95, nicht 98, nicht 100, sondern der ist immer über die Grenze gegangen. Und deswegen ist er immer so schnell zurückgekommen von diesen Verletzungen. Und auch das zeugt natürlich von sehr viel Charakter, wie viel Disziplin, wie viel Grit er an den Tag gelegt hat. Von dem her nicht nur als Eishockeyspieler, sondern auch als Mensch großes Vorbild, hoffentlich auch für sehr, sehr viele junge Spieler, die den Raffi vielleicht ein bisschen als verrückten Typen kennen, aber darf man nie vergessen, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Leidenschaft er investiert hat, um seinen Traum zu erfüllen, lange Eishockey zu spielen. Also Hut ab, Raffi, ich freue mich schon auf diesen Podcast und Martin, schönen Abend, ciao.
Super, Wahnsinn. Ja, cool. Banty war für mich lustigerweise natürlich als Wiener aufwachsend in Wien und das Eishockey in Wien zu beobachten. Natürlich war da Mike Craig und Bobby Wren, aber da war ja der Markus Banty in der Mitte. Also ja, ich glaube, das nimmt man nicht übel. Also, technisch war er nie der Beste, aber er war einfach so ein Charakter und in der Linie, ja, also man hat die Idole in der NHL vielleicht, wenn man aufwächst, ich eigentlich nicht so, weil ich eigentlich keinen Bezug zu der NHL gehabt habe oder so. Bei mir war halt immer dieser Bobby Wren, das war halt für mich das Aushängeschild. Ja, und von den Österreichern kannte ich halt den Markus Bandner. Nicht nur wegen seinem Bart, aber wegen seinen Leistungen am Eis und in der Linie. Und das war halt für mich schon immer kein Idol, aber ein Spieler, wo man sagt, okay, fucking der Österreicher spielt mit den 2 besten Ausländern in der Linie und macht die Linie zu der Linie, die sie ist. Und wie geil ist das? Ich meine, als junger Spieler will man auch so sein. Und natürlich damals, jetzt noch immer, fand ich mal cool, dass der Bart, den er getragen hat, den Style, und er ist immer dazu gestanden, und das hat sich auch nie geändert, und ne, Wahnsinnstyp. Ich habe auch eben das Privileg dann gehabt, ihn auch kennenlernen zu dürfen, besser in meiner Karriere, mit ihm auch spielen zu dürfen, wie er erwähnt hat. Und er hat total recht, Olympia hat sofort gefunkt bei uns in der Linie, mit Dani. Einer der intelligentesten Center, die wahrscheinlich Österreichs jemals hatte.
Wir reden die ganze Zeit von unterschätzten Spielern. Reiht sich nahtlos ein.
So ist es, genau. Ja. Keiner, der vielleicht mit Toren oder Assists auftrumpft, aber der einfach eine Ruhe in eine Linie bringt, eine totale Übersicht hat und ein richtiger Leader ist. Nie auffällt, ging es zu anderen Personen wie ich, mit Ausfälligkeiten, erlaubt sich nie etwas, wird eine Mannschaft nie mit Strafen, Schwächen oder anderen Sachen sich erlauben und ja, einfach für jede Mannschaft einfach eine Genugtuung, dann Lobokofler zu haben. Und das war Linz auch bewusst. Darum hat auch die Karriere, die er gehabt hat, auch in Linz vor allem gehabt und dann natürlich auch in Graz. Ja, und in der Linie habe ich spielen dürfen. War totale Gaude, wie es der Markus eben gesagt hat. War ein Traum, diese Olympia-Quali. Und ja, leider hat es dann anscheinend nicht gereicht für Actually Olympia, was sehr schade war. Für mich war es, glaube ich, nicht so schwer wie für den Markus, weil der Markus ist um einiges ein bisschen älter als ich. Und ich dachte, vielleicht bekomme ich noch einmal die Chance. Aber die habe ich auch nicht mehr bekommen. Darum habe ich das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Ja, aber trotzdem, die Zeit habe ich so genossen und den Bandy kennenzulernen, war für mich einfach ein Riesenplus in meinem Leben, so eine Person kennenzulernen, noch immer zu kennen. Ja, und wie er erwähnt hat, wir hatten immer Spaß miteinander, konnten auch abseits des Eises sehr gut miteinander, super miteinander. In Sochi haben sie am letzten Tag nicht mehr reinlassen. Das hat er natürlich nicht erzählt. Aber ich erzähle es, Markus, super. Ja, wie er gesagt hat, da haben wir die Nacht zum Tag werden lassen. Heino, Bandy und ich. Und der Heino und ich haben unsere Akkreditierung natürlich nicht verloren. Und der Herr Bandner ist natürlich um 6:30 oder um 7:00 ohne die Akkreditierung, wollte reinmarschieren in die Unterkünfte. Und natürlich lassen sie ihn nicht rein. Natürlich hat es auch nicht geholfen, dass er mit seinem schönen Bart wuchs. Natürlich bei anderen Leuten natürlich sehr lustig angekommen ist und die nicht geglaubt haben, dass er jetzt irgendwas mit Hockey zu tun hat. Ja, auf das hinaus haben wir seinen Reisepass holen müssen und die Leute dort überzeugen müssen, dass er zur Mannschaft gehört und dass er Sportler ist. Ja, dann haben wir uns kurz verloren und dann kann ich mich nur noch erinnern, dass ich vom Frühstück direkt gekommen bin, noch immer ziemlich angeschwipst, was total okay ist, weil wir waren ja nur Practice Player und ein bisschen Olympia durften wir
natürlich. Ein Trend, der sich dann übrigens fortgesetzt
hat. Ja, leider hat er sich dann im Actual Tournament leider fortgesetzt. bin ich dann nach Hause gegangen vom Frühstück direkt und ich kann mich noch erinnern, wie der Bandy dann am Rad nicht gerade geradlinig vorbeigefahren ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er einen Label angehabt hat oder sein bulliger Überkörper mir entgegengekommen ist. Und dann ist auch der Coach, damals war der
Manny Vivaris.
Der Manny auch noch und bei dem ist er auch noch vorbeigefahren und der Manny hat nur gelächelt. Das ist natürlich total verstanden. Ja, so eine super Zeit und dann in Wien, wie er erzählt hat, haben uns auch noch eine Nacht gegönnt, weil wir natürlich alle ziemlich fertig waren und er hatten, glaube ich, noch ein paar Tage Pause. Hat er mal bei mir gepennt und hatte leider keine Sachen mit und dann hat mein Vater ihm eine Jeans geborgt und ein T-Shirt. Und dann waren wir unterwegs eine Nacht, das super war und hat ihm sehr geholfen, mir natürlich auch. Und ja, es ist damals, glaube ich, eine Freundschaft entschieden. Also wir sind nicht Best Friends jetzt, aber wir schätzen einander sehr und wir sind befreundet und man kann einander immer anrufen und über alles reden. Und so schätze ich den Markus und ich bin auch sehr happy, dass ich ihn kennenlernen durfte.
Und wir haben auch schon gesprochen, es müssen mehr österreichische Spieler ihre Gene weitergeben. Das Gute ist, auch wenn es bei dir noch nicht passiert ist, dass sowohl Markus Peintner als auch du dem österreichischen Eishockey erhalten bleiben. Markus Peintner, großartige Arbeit im Nachwuchs des KAC. Du, bald großartige Arbeit, bin ich mir sicher, beim EC Kitzbühel als Assistant Coach. Würde meinen, wir lassen das Ganze mal ein klein wenig sickern, die auch mentalen Verletzungen, Zurückweisungen machen. Eine ganz kurze Pause und reden dann noch ein klein wenig mehr über dieses große Thema. Und als kleiner Spoiler-Alert, als Rauschmeißer, wir hören auch noch von Mama Rotter. Kein Witz. Hier bei Win Today.
Servus.
Hockey O'Clock, einer Hockey O'Clock Original Series. Let's talk about six.
Win Today. Hockey O'Clock.
Raphael Rotter ist einer von über 40.000 Menschen, die den Win2Day Hockey O'Clock Podcast abonniert haben. Diese Zahl verpflichtet nicht nur zu großem Dank, sondern soll auch Ansporn sein, Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang noch populärer zu machen. Wenn dir der Win2Day Hockey O'Clock Podcast gefällt, dann würde es mich immens freuen, wenn du dir ein paar Augenblicke Zeit nehmen könntest, um in der Podcast-App deines Vertrauens eine positive Bewertung oder sogar einen positiven Kommentar zu hinterlassen, damit Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang auch weiterhin gefragt bleibt. Win2Day Hockey
Talk. Zurück bei Let's Talk About Six, zurück mit Raphael Rotter, der dritte und letzte Teil dieser Episode, wo wir ein klein wenig über die Verletzungen sprechen werden, den Kampf auch immer und immer wieder zurück. Und bei einem dieser Kämpfe, nenne ich es jetzt einfach mal, hast du dich sehr ausführlich von der Kamera begleiten lassen. Das war damals in Servus TV-Zeiten, das war damals 2011, 2012.
Frühstück fertig.
Als du.
War das das?
Ich muss ja ganz kurz die Szene erklären. Sorry, als du dich nach dem Kreuzbandriss, den du dir ins Neumann zugezogen hattest, dich begleiten hast lassen, das mündete dann in eine langformatige Dokumentation gemeinsam mit Tyler Spurgeon. Er musste eine schwere Schulterverletzung auskurieren, du den Kreuzbandriss. Und einer der ikonischen Szenen dieser Dokumentation hat mit deiner Mama zu tun. Offenbar im selben Haus lebend, einfach nur gegenüber des Ganges, ereignet sich Folgendes. Ich werde versuchen, diesen Clip dann auch noch zu posten, damit die Leute das sehen können, weil es einfach eine witzige Begebenheit war. Wir hören mal ganz kurz rein, wie sich das angehört hat, als du in deiner Rekonvaleszenzphase von deiner Mama zum Frühstück beordert wirst.
Raffile, Frühstück fertig. Ja.
Jetzt ist im Fernsehen wahnsinnig viel gestaged. Wahrscheinlich auch das irgendwie, hey, mach doch mal und weck ihn doch mal. War das real oder war das vorher per Drehbuch durchbesprochen?
Also natürlich wurde das durchbesprochen, aber das war der ganz normale Ablauf, der sich jeden Tag abgespielt hat bei uns. Also man musste nicht viel schauspielern. Glücklicherweise habe ich das Privileg gehabt, bei meinen Eltern im Haus zu wohnen, im Haus im zweiten Bezirk, und hatte genau die Wohnung genau gegenüberliegend von ihnen am gleichen Gang. Und ja, ich bin auch voll happy und voll stolz, dass ich natürlich in erster Linie solche Eltern habe und dass sie immer da waren und noch immer sind für mich. Und ja, sie haben mich alles machen lassen und haben mich auch immer supportet, was auch ein Privileg ist und das sich, glaube ich, jeder wünscht. Natürlich gibt es Zeiten, wo man sagt, okay, fuck, lass mich mal alleine, ich bin alt genug, bitte, it's enough. Aber im Endeffekt hat man es immer lieber so als anders. Und ja, meine Mutter wie auch mein Vater sind meine größten Fans. Das haben wir schon auch so privat besprochen. Es gibt auch Zeiten, die letzten Jahre, wenn mich meine Mutter um 10.30 Uhr oder wenn ich nach dem Training auf mein Handy schaue und es ist 12.30 Uhr und ich habe 4 verpasste Anrufe und sehe, okay, es ist die Mutter, und denke mir schon wieder, okay, was ist passiert? Bitte ist nichts passiert. Und ich rufe sie an und sie sagt mir einfach nur, ja. Ich natürlich voll hektisch, ja, was ist los, ist irgendwas, was ist, nein, ich wollte nur wissen, ob du vielleicht heute zum Abendessen kommst oder du zum Mittag vielleicht was einkaufen könntest für mich, oder ich wollte nur mit dir reden um 10.30 Uhr und sie mittlerweile weiß, die letzten 15 Jahre bin ich von 9 bis 12 in meiner Kabine und habe eigentlich immer Training, aber sie das ganz einfach vergisst und vielleicht denkt, okay, vielleicht kann ich kurz vom Eis hupfen, den Coach sagen, okay, ich bringe meiner Mutter Milch und dann komme ich gleich wieder. Also es ist sehr absurd manchmal, sehr witzig, aber ja, so ist meine Mama. Trotzdem weiß ich auch wenn sie das Ganze, glaube ich, noch immer nicht nachvollziehen kann, was ein Eishockey-Profi alles mitbringen muss, disziplinär, auf was wir leider, was uns, auf was wir nicht eingehen können, was wir verzichten müssen. Ich glaube, das ist ja noch immer nicht ganz klar. Ja, aber das ist okay, sie ist meine Mama und natürlich könnte sich sie damit noch mehr beschäftigen, aber das muss sie nicht. Sie macht so viel für mich, genauso wie mein Papa, der ein größerer Eishockey-Fan ist als die Mama auf jeden Fall, der über das Ganze mehr als die Mama versteht, weiß ich nicht, aber er kennt sich sicher besser als die Mama aus, das muss ich schon sagen, nichts gegen die Mama, aber ja, sie sind meine zwei größten Fans und Papa wie auch Mama habe ich wirklich alles zu verdanken und ich kann happy sein und ich bin nicht einer, der sagen muss oder sagt, okay, wenn ich, das hätte ich ohne meine Eltern auch geschafft, das hätte ich nicht, also ich habe Training gehabt im dritten Bezirker Eislaufverein, dann in der Hopsergasse hin und wieder, dann in Kagran und mit der riesen Eishockeytasche wäre ich einfach nicht hingekommen. Und sie haben mich auch angezogen und sie haben mir die Sachen gekauft, die auch nicht sehr billig sind und haben mich immer supportet, waren immer hinter mir und haben auch alle anderen Sachen neben dem Eishockey für mich gemacht. Und mir hat es nie an irgendwas gefehlt und ja, das ist mir nicht unangenehm. Ich habe das alles geschätzt, ich schätze es noch immer und auch wenn ich nicht sehr oft, wenn ich sie nicht sehr oft sehe, was aus ihrer Sicht ist, dass ein 36-jähriger Mann seine Eltern mindestens zweimal am Tag anrufen muss und sie mindestens viermal in der Woche sehen muss.
Jahrgang 86, Alter ist...
Ah ja, sorry, ich bin ja schon älter, ich bin 37.
Du bist der 86-Jährige, du sagst
7. Dass eben ein Mann mit 37 Jahren seine Eltern mindestens viermal in der Woche sehen muss und mindestens zweimal am Tag anrufen muss und dass, wenn das nicht der Fall ist, dass man sich da nicht mehr versteht und dass man dass da ein Loch sich entwickelt, ist natürlich absurder Blödsinn. Ja, sie lieben mich einfach über alles und ich liebe sie über alles und ich musste auch ein bisschen an mir arbeiten, weil ich weiß, ganz genau, wenn ich Kinder haben werde, wird es genauso abspielen und da muss man sich ein bisschen in die Personen, glaube ich, versetzen und in die Mama und in die Papa-Funktion versetzen und ja, ich liebe es überall ist auch, wenn hin und wieder das Ganze natürlich wie alles andere ein bisschen stressig sein kann, liebe ich es so, wie es ist und es könnte noch besser sein, aber das liegt an mir und an dem muss ich auch arbeiten und ich bin total dankbar und dieser Clip, den du mir jetzt vorgespielt hast, ist wirklich beschreibend meiner Jugend nach und wie ich es abgespielt habe und ja, großer Dank an meine Eltern.
Wir halten fest. Jahrgang 87, du bist 37.
Dankeschön. Ich erinnere mich nicht gern daran, aber ja, du hast recht.
Jahrgang 86, deswegen, du bist der Junggebliebene und Junge in dieser Runde. Naja. Deswegen alles gut. Wie viele Menschen im engsten Familienkreis oder auch außerhalb davon haben dich jemals Raffile genannt?
Ja, die Mama. Mama, Papa. Oma, Opa vielleicht, bin mir nicht sicher, Opa, euer Opa auch und meine Tante Dimoni. Genau, das war's. Ja.
Also keine Nachahmungstäter, gerade Eishockey-Kabinen, wo es irgendwie ganz viele Spieler gibt, für das natürlich eine Steilvorlage ist. Und dann
es gibt einen Philipp Binter, der das natürlich ausgenutzt hat, ne? Ja? Auch öfters, auch jetzt noch hin und wieder. Und seine bezaubernde Frau, die Pia, hat das natürlich auch hin und wieder ausgenutzt, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe mit den Zweien. Ja, und sonst hin und wieder höre ich es natürlich. Aber die zwei kommen, also an die kann ich mich sofort erinnern, wenn es um Raffilein geht. Genau, ja.
Ich möchte nochmal wo ansetzen und das dann auch der eher seriöse Schluss dieser Episode bei Dingen, die Markus Peintner erzählt hat. Da sind viele Buzzwords gefallen. Bei Markus Peintner haben sie aber immer eine Daseinsberechtigung, weil er sie auch immer backuppen kann. Und möchte nur eines vorwegnehmen, er hat sich nach Übermittlung dieser Nachricht gleich gemeldet. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, wir haben die Nacht zum Tag gemacht. Das ist nicht umgekehrt. Und ich habe dann geschrieben, glaube ich schon, okay. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist wahrscheinlich den Tag zur Nacht machen. Du hast dann aber auch die Nacht zum Tag übernommen. Genau. Also vielleicht ist es in den Routinen von euch einfach gleich andersrum gewesen. Genau. Aber das zeigt dann auch, was für ein nachdenklicher, im positivsten aller Sinne, pedantischer Mensch Markus Paintner ist. Und es eben kein Zufall ist, und ich hole schon wieder zu weit aus, dass er Sachen erzählt wie der Grit, der dich ausmacht. Dass du nach Verletzungen immer stärker zurückgekommen bist. Dass es dafür eine immense mentale Stärke benötigt. Eine Disziplin. Diese Zeit, die du investiert hast. Die Energie. Die Leidenschaft. Das kommt nicht alles von ungefähr. Und einfach nur die Frage runtergebrochen auf nach Verletzungen stärker zurückkommen. Wie hast du versucht, dich anzutreiben? Nach all dem, was du eingangs aufgelistet hast, nach all dem, was dir widerfahren ist, nach all den auch schweren Verletzungen, auch schmerzhaften Verletzungen, immer und immer wieder zu sagen, ich will zurückkommen. Ich muss zurückkommen. Ich werde zurückkommen.
Also, zuerst will ich mal sagen, also ich finde das extrem cool, dass man da meine positiven Sachen im Podcast so unterstreicht sozusagen. Es gibt sehr viele negative Sachen an mir. Vielleicht reden wir über die später auch noch. Jetzt zurück zu den positiven Sachen, die hoffentlich, ich glaube, dass sie positiv sind. Das Zurückkommen der Verletzungen. Ich war einfach immer getrieben von. Also ich habe das halt immer so gesehen, Eishockey ist einfach ein geiler Lifestyle. Ist ein cooler Sport, ein geiler Lifestyle. Ich habe dir das eh schon auch privat auch gesagt. Also du spielst Hockey, du hast am Tag 3 Stunden Training. Alles dauert 4 Stunden vielleicht lang. Du bist um 8 in der Halle und gehst um 12, 13 Uhr raus. Dein Tag ist vorbei. Ich, keine Kinder, gesunde Eltern, eine liebevolle Familie, super Freunde und ich wohne in Wien und hatte eine Freundin oder habe eine Freundin oder war Single. Ich meine, mir fehlt ja nichts. Ich mache was für meinen Körper. Ich muss trainieren, damit ich besser werde, fit bin. Und ich meine, wir sind jetzt nicht narzisstisch oder so, aber ich fühle mich schon wohl, wenn ich, das ist wahrscheinlich, weil ich Sportler bin, aber ich habe auch gerne einen guten Körper, wenn ich jung bin. War halt so bei mir der Fall. Natürlich habe ich auch gerne trainiert. Und wenn das auch noch hilft beim Eishockey, na super. Warum nicht? Trainiere von mir 8 Stunden am Tag. Der Lifestyle ist einfach, ich habe es geliebt. Man ernährt sich gut. Man kann hin und wieder weggehen, wenn man am nächsten Tag frei hat. Es war einfach ein Hammer-Lifestyle und ich wollte das jetzt noch immer. Ich möchte das. Ich habe ein voll cooles Leben. Mir fehlt's. Mir geht's super. Super. Und das hat mich angetrieben. Und noch dazu, ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist, aber man kann sich immer verbessern. Und umso besser du wirst, jetzt fehlt es dir vielleicht an Kraft, dann geh in die Kraftkammer. Jetzt fehlt es dir an Speed, dann fokussiere dich auf das. Jetzt geht es um das Eishockey-Verständnis, um das Spielbesser, dann schau Video. Du kannst dich verbessern. Umso besser du wirst, umso mehr du trainierst, umso mehr du investierst in dich, in das Eishockey. Nicht, dass es auch super Auswirkungen privat hat, nicht nur im Eishockey, sondern du wirst besser als Eishockeyspieler. Und was passiert, wenn du besser als Eishockeyspieler wirst? Du kannst mehr Geld verdienen. Ich meine, wie easy ist das? Ich meine, wie easy ist das? Ich meine, wie easy ist das? Okay, ein Coach sagt, oder ein GM, Manager, was auch immer, sagt, okay, wir können dich nicht unterschreiben, du bist zu langsam. Wenn du schneller bist, bist du einer der besten Spieler. Du wirst das Doppelte verdienen, das Dreifache. Na, was machst du? Gehst nach Hause und sagst, shit, ich kann nicht schneller werden. Du bist 21, du kannst nicht schneller werden. Da arbeitest du daran. Nächstes Jahr verdienst du mehr Geld. Das Jahr darauf verdienst du wieder mehr Geld. ich meine, du hast schon so einen coolen Job, einen coolen Lifestyle und dann kannst du eigentlich natürlich nicht ganz alleine, aber du kontrollierst, was aus dir wird. Und es ist nicht so schwer, einfach alles auszuschöpfen. Du musst also nicht investieren, sonst wirst du es nie erfahren. Und das war für mich immer, wenn ich das mache, bin ich all in. Ich versuche alles, damit ich, für mich war wirklich das Ziel, ich kann mich noch da erinnern, das muss ich auch erwähnen, damals bei den Capitals, nach meinem ersten Vertrag, glaube ich, hatte ich Vertragsverhandlungen dann bei den Capitals, beim Verein und derjenige, mit dem ich den Vertrag verhandelt habe, da bin ich damals drinnen gesessen, bevor mein Agent gesprochen hat und hat mich gefragt, ja, was sind deine Ziele in der Zukunft, wie willst du sein? Und ich habe natürlich gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe noch gesagt, Trainer, ich war jung, ich war 22, glaube ich, war ich. Habe gesagt, ja, naja, meine Vorbilder sind ein Dieter Kalt, ein Tratnik, ein Welser, ein Koch. Ich meine, die verdienen 100.000, sowas. Ich meine, das ist ja sicher, das will ich auch einmal verdienen. Aber ich weiß, dazu muss ich besser werden. Ja, und damals hat mir die Person halt gesagt, dass das halt sehr schwer sein wird. Ich meine, man hat mir vorgeführt, händisch, dass ich halt da unten bin und die sind halt da oben. Und das ist ein Gap, der wird wahrscheinlich nie erfüllt werden. Naja, dieses Gespräch war für mich so ein Ansporn alleine, dass ich gesagt habe, fuck, na, irgendwann werde ich so einen Vertrag unterschreiben, nicht Vertrag unterschreiben, irgendwann werde ich so gut sein, dass man mir sowas anbieten muss, dass ich mir das verdient habe. Ja, und das war immer in meiner Karriere der Fall und das war dann auch der Fall in Wien. Also ich bin mir sicher, ich habe einen der besten Verträge unterschrieben, die Wien jemals ausgegeben hat und das sage ich frei raus, weil ich bin auch stolz drauf, ist so. Ich war voll happy drauf, ich habe mir den auch total verdient. Ja, aber das, dieser Lifestyle, dieses schöne Leben, dieses coole Leben und schön cool heißt nicht, dass man nicht leiden muss, heißt nicht, dass man nicht investieren muss, heißt nicht, dass man Downs hat, Ups hat, das gehört alles dazu. Aber man muss es verdienen, finde ich. Andere haben ein Glück, Privileg, die müssen es sich nicht verdienen, die haben es vielleicht schon, übernehmen es. In meinem Fall musste ich sehr viel arbeiten, was ich auch schätze, was mich auch prägt, glaube ich, der ich jetzt bin. Und ich sehe die Dinge auch so, wie ich sie sehe, weil ich durch das gegangen bin. Und das hat auch mit all meinen Verletzungen zu tun, mit allem einfach. Aber ja, es ist einfach, dieser Lifestyle-Eishockey-Spieler zu sein. Und das sage ich auch dazu, auch im Sommer diese Freiheit zu haben und Urlaub zu haben, diese 2 Monate einfach abzuschalten. Das Ganze ist einfach so cool, finde ich. Und ich bin jetzt 37 und ich verwende das Wort cool noch immer so oft. Ich weiß nicht, ob das normal ist bei 37-Jährigen, aber mir ist das eigentlich scheißegal. Ich bin super.
Ich glaube, die 17-Jährigen machen es nicht mehr. Deswegen. Ja, also. wir wachsen beide genau. Aus dem Ganzen raus. Ja, mehr als nur das.
Und ja, das ist für mich, ich meine, wir haben da privat drüber gesprochen. Es ist so ein schönes Leben und es ist so cool und es geht einem eigentlich so gut. Und ich hoffe, ich kann das als Trainer weiterführen.
Weißt du, wie naiv war und gedacht hatte, dass vielleicht auch dunklere Töne angeschlagen werden könnten in dieser Episode? Das ist bisweilen passiert. Aber ich glaube, wenn wir auf so einem emotionalen Hoch enden können, dann müssen wir das auch machen. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du in Teil 2 erneut so tiefe Einblicke in dein Seelenleben gegeben hast, Teil 2 einer 6-teiligen Serie, die da heißt Let's Talk About 6. Heute in einer Woche folgt Teil 3, der nächste Teil der Achterbahnfahrt der Karriere von Rafael Rotter. Danke fürs Zeit.
Geil, bis nächste Woche.
Win today, Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mit Lippen drin statt nur der Ball.
Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsvoll.
Nice move, another nice move.